Chemie ist nicht Fußball, Chemie ist Klassenkampf.
Chemie, das ist wie eine Sucht.
Aufstiegsspiele, Abstieg, Aufstieg, Deutsch, zehnmal deutscher Meister.
Der Kloppi, weit, weit nach vorne, auf Furi, gewinnt das Kopfballduell zu Droschki, der kann ihn mal noch schießen, Tor!
Immer wieder schön zu hören.
Ja, immer Gänsehaut.
Tränen im Auge.
Schön, dass wir mit Gänsehaut in diese Folge starten, wieder mal. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge Chemisches Element. Nach unserem ersten Saisonsieg sprechen wir heute über zwei Spiele und zu Gast sind heute Lochi mal wieder.
Hallöchen.
Juval ist wieder da.
Hallo.
Und Martin ist hier.
Hallo.
Genau, Juval habe ich ja vor zwei Wochen, glaube ich, hier dabei oder letzte Woche, weiß gar nicht genau. Martin war in Folge 6 auf jeden Fall schon mal zu Gast. Wer sich wundert, wer ist das denn? Als wir ganz kurz über den FC Sachsen gesprochen haben, haben gerade schon im Vorgespräch geklärt, dass wir heute die Folge nicht so lang machen wollen. Deswegen starten wir doch mal in unserem News-Segment. Ich habe gerade schon im Vorgespräch gesagt, dass wir das vielleicht auch umbenennen sollten in unser NOFV-Segment, denn es vergeht keine Woche, in der unser geliebter Verband sich nicht blamiert. Und zwar geht es diesmal um einen, ich würde sagen, ein Skandal, den der NOFV ausgelöst hat, nach einer Anfrage von Tennis Borussia Berlin. Und zwar hat TB gerade keinen Trikotsponsor und TB hat beim NOFV angefragt, ob sie für, ich weiß nicht genau, wie es ausgesprochen wird, Cura oder Cura, Trikotwerbung machen wollen. Das ist eine Initiative, die geht zurück auf Ursula Kinkel, die Ehefrau des ehemaligen Außenministers Klaus Kinkel. Und die hat 1993 nach den Brandanschlägen in Mölln und Hoyerswerda die Aktion ins Leben gerufen, also die Aktion Cura, um Opfern schnell und unbürokratisch zu helfen. Zitiere ich hier aus einem Artikel im Sportbazar. Und seit 2004 ist die Amadeo-Antonio-Stiftung für das Projekt, also betreut das. Ja, genau, und TB wollte gerne auf diese Aktion aufmerksam machen und sich gegen rechte Gewalt und gegen, aussprechen und für die Opfer rechter Gewalt Gelder akquirieren darüber. Ja, das wollte eigentlich TB länger machen. Da hat der NOV schon gesagt, nee, geht nicht, höchstens für ein Spiel. Dann hat TB beantragt im Spiel gegen Fürstenwalde mit dem Logo dieser Aktion Cura aufzulaufen. Einmalig und ging davon aus, es klappt schon. Und dann hat der NOFV gesagt, nö, geht nicht. So, und jetzt hat TB die schriftliche Begründung, warum das denn nicht geht, vorliegen und hat die ja auch publik gemacht, coolerweise, also richtigerweise. Ja, ich werde mal hier so ein bisschen zitieren aus diesem Schreiben des NOFV. Der NOFV-Spielausschuss hat sich mit ihrem Antrag vom 26.07. beschäftigt und folgende Entscheidung im Umlaufverfahren getroffen. Der Antrag wurde abgelehnt. Grund: politische Aussagen jeglicher Art auf der Spielkleidung der Vereine der Spielklassen des NOFV sind gemäß unserer Spielordnung nicht erlaubt. Im konkreten Fall ist eine politische Aussage zu erkennen. So, und jetzt macht man hier so das schöne Hufeisen auf. Also erstmal sagt man, dass man natürlich als NOFV für Vielfalt und Toleranz steht, gegen rassistisches, verfassungs- und fremdenfeindliche Bestrebungen eintritt, anderes diskriminierendes und menschenverachtendes Verhalten entschieden entgegentritt. So. Dennoch steht nach unserer Meinung die von Ihnen beantragte Werbung im Gegensatz zur satzungsgemäßen politischen und konfessionellen Neutralität des Sportverbandes. Den nächsten Paragraphen fasse ich mal ganz kurz zusammen. Damit, dass der NOFV der beanstandet, dass die Amadeo-Antonio-Stiftung sich nur mit den Opfern rechter Gewalt befasst und nicht mit denen von anderen extremistischen Gewalttaten. Ja, und der wohl schönste Satz ist dann der letzte dieses Absatzes. Zudem haben wir die Sorge, dass sich eine bestimmte Gruppe von Personen durch die Werbung provoziert fühlen könnte. Ja, der Verband setzt sich dafür ein, dass in den 90 Minuten Spielzeit die gesellschaftspolitischen Probleme nicht thematisiert werden, ohne diese jedoch aus den Augen zu verlieren. Ja, dem Verein steht es selbstverständlich freiwillig vor, nach dem Spiel mit politisch orientierten Stiftungen zu solidarisieren, jedoch ohne, dass es dabei das Spiel oder Dritte beeinflusst.
Das ist ja, ich habe das gerade zum ersten Mal gehört, ich habe es irgendwie, also ich habe es zwar mitgekriegt, aber es ist ein bisschen an mir vorbeigegangen oder ich habe mich noch nicht damit befasst, aber das ist ja schon wieder großartiger Slapstick, den die machen. Die schreiben einfach in eine öffentliche oder in, was heißt öffentlich, aber in eine offizielle Begründung rein, Politik hat im Sport nichts zu suchen und gesellschaftspolitische Themen bitte nicht im Stadion während unseres Spiele. Also.
Besonders schön ist dann auch dieser Satz hier, die Amadeo Antonio Stiftung setzt sich mit ihrer Werbung in dem Fonds nur für gruppenbezogene Menschenfreundlichkeiten ein und symbolisiert und solidarisiert sich nicht mit den Opfern aller anderen, auch politisch motivierten Gewalttaten.
Gerade, also, dass man in einem Podcast nicht sprachlos sein kann. Wer ist gerade oder bin ich gerade? Also es ist einfach so, also es ist so einfach abgrundtief absurd, in einem direkt im selben Schreiben zu sagen, wir sind gegen Rassismus und gegen dieses und gegen jenes. Wie immer, aber dann, sobald es mal irgendwie, das muss man da irgendwie ausstrahlen als Verband, das muss man da irgendwie auch transportieren, diese Messages. Und wie, das ist doch eigentlich eine riesen Botschaft, eine riesen Möglichkeit. Und dann zu sagen, es könnten sich Gruppen davon provoziert fühlen, wie absurd bescheuert ist das. Also finde ich eigentlich fast gar keine Worte. Das ist diese typische Diskussion wieder, so Politik gehört nicht ins Stadion. Ja, Leute, die wollen nicht irgendwie werben, dass eine 30er-Zone vor irgendeine Schule hinkommt oder was weiß ich, sondern es geht, das hat nichts mit Politik zu tun. Das ist einfach, hier geht es um Menschen, um Menschenwürde und um völlig alltägliche Sachen, die wir uns jeden Tag einsetzen sollen und dieser Verband auch. Und wenn es dann noch Vereine gibt, die diese Messages noch transportieren und transportieren wollen, dann unterstütze ich die und lege denen nicht noch Steine in den Weg. Sorry, ich komme jetzt fast im Brandreden-Modus. Ich spreche jetzt mal ab, aber.
Das ist eigentlich voll okay. Also ich werde da mittlerweile viel zu zynisch für. Also so. Ja. Joel, willst du was zu sagen noch?
Ja, ich kann mich natürlich nur anschließen. Und ja, man sagt, das alles ist politisch und das ist richtig. Und ja, weil alles ist politisch, wenn man manchmal so keine Stelle annehmen willst, keine Stelle annehmen will, dann eigentlich nimmt man eine Stelle an. Und wenn man sich nicht gegen Rassismus positioniert, nicht gegen rechte Gewalt positioniert, dann unterstützt man diese Gewalt auch, wenn nicht willend. Das ist das Problem mit dieser Aussage des NOV. Man kann nicht sagen, okay, wir wollen keine politische Position im Stadion, in unserer Liga und so weiter. Weil wenn man auch nicht die Möglichkeit gibt, dagegen zu protestieren, unterstützt man auch, wenn unwillend, genau diese Gewalt. Ja.
Ich ziehe diesen Satz nochmal, weil ich ihn so skurril finde. Sie setzt sich mit ihrer Werbung und dem Fonds nur für gruppenbezogene Menschenfreundlichkeiten ein und symbolisiert und solidarisiert sich nicht mit den Opfern aller anderen, auch politisch motivierten Gewalttaten. Also sie sind nur Menschenfreunde. Das reicht dem NOFV nicht. Sie möchten bitte auch, also ja.
So, ja, und man muss auch eigentlich zwischen politisch und parteiisch unterscheiden. Ja, weil politisch ist nicht mehr parteiisch, alles ist politisch, wie gesagt. Ja. Und ich verstehe, dass man will nicht parteiisch sein, aber das ist nicht parteiisch, gegen rechte Gewalt zu sein, gegen Rassismus zu sein. Und das ist richtig schade und richtig bescheuert, dass der NOV sich dagegen stellt.
Dann vielleicht noch, also wenn man eine andere Aktion mal sieht, ne, zeigt Rassismus die rote Karte, ist ein typisches Ding vom DFB, glaube ich, was immer gefahren wird. Diese Respektnummer und Antirassismusarbeit von UEFA und so weiter. Und das sagt auch niemand, das können wir jetzt nicht machen, weil wenn wir Antirassismus machen, müssen wir auch noch von, keine Ahnung, von allen anderen Extremen abgrenzen. Was ist denn das für eine Argumentation? Also das passt doch vorne und hinten nicht. Ja. Und sobald es aber wieder schöne Bilder irgendwie zu machen gibt, ne, wo man dann sagen, sich vor ein geiles Roll abstellt, wo gegen Rassismus draufsteht, dann sind sie alle wieder mit dabei. Aber sobald das dann wirklich an der Basis transportiert werden soll, dann wird so eine richtig hohle Argumentation gefahren.
Ich weiß auch nicht, ob ich hätte den Gedanken, also das würde halt quasi sagen, nur die Opfer rechter Gewalt werden da halt irgendwie thematisiert. Ich habe mir gedacht, dass Was wäre passiert? Also wir machen keine Gedenkminute für die Flutopfer, weil dann werden die Erdbebenopfer nicht bedacht. Also das ist halt so, ne, so ganz runterbricht, total Banane wieder mal. Ja. Bastian hat es dann auch irgendwie noch ausgegraben, dass der FC Sachsen ja auch mal eine Zeit lang mit einer mit bunte Kurve auf dem Trikot rumgelaufen ist und da war es auch kein Problem. Ich weiß nicht, was beim NUV gerade alles schief läuft, aber ja. Sprachlos.
Viel
läuft falsch. Und ja,
jede Woche. Aber wir haben jede Woche was zu besprechen. Also.
Ja.
Ist da auch nicht schlecht.
Aber ja, ich glaube, wir können zumindest froh sein, dass wir Abendtabelle in unserer Liga. Ich finde das geil und gut. Es gibt noch stabile Vereine wie Tebe in unserer Liga und ich freue mich auf sie und ich hoffe, dass sie auch jahrelang in der Regionalliga Nordost bleiben.
Übrigens haben auch die Babelsberger am Wochenende mit einem schönen Nazi-Schwein raus, Fuck NUFV-Plakat reagiert und solidarisiert sich mit TB. Ja, und auch Bremer SV, glaube ich, auch, wenn ich das richtig gelesen habe. Insofern kommt das schon an.
Ja, ich glaube, das ist eigentlich auch so ein klassischer Streisand-Effekt, ne, den der NUFV da jetzt geschaffen hat, weil ich glaube, dass die Bekanntheit auf jeden Fall jetzt gestiegen ist für diese Initiative. Das ist cool. Trotzdem ist die Entscheidung von NUFV halt völlig Banane.
Ja, es hätte halt wahrscheinlich kaum einer mitgekriegt, wenn die das einfach zugelassen hätten. Und jetzt redet halt fast ganz Fußball Deutschland drüber, sag ich mal. Zumindest kritische Fans sehen, reden drüber und es ist ein Thema. Und das wäre es sicherlich nicht gewesen, wenn die Trikots einfach gestattet gewesen wären.
Thematisch schließt sich ja noch eine Situation an, die gestern in Meusewitz passiert ist im chemischen Auswärtsblock, die wir nicht verschweigen wollen, die uns zugetragen wurde. Lochi weiß da mehr.
Ja, genau. Also es ging wohl darum, dass sich ein paar Zuschauer im Fanblock von Chemie beziehungsweise auf der Gäste-Fanseite über Spieler unserer Mannschaft unterhalten haben, unter anderem auch über Stefane Bibudulu und da wohl auch die N-Bombe gedroppt wurde. Es ist vorgefallen, die Leute wurden dann später oder kurz daraufhin angesprochen und ja, haben das dann verneint. Was genau jetzt am Ende bei rumgekommen ist, ist mir nicht ganz bekannt. Fakt ist, dass es leider immer noch Leute gibt, auch bei uns, die offensichtlich völlig hohl sind und solche Sachen halt auch bei Chemie immer noch passieren. Und das ist ein ziemliches Scheißgefühl.
Sie sind nicht nur völlig hohl, sie sind Rassisten und können sich gerne verpissen. Also ich würde das nicht so auf dummes Verhalten herabspielen. Das ist halt ganz klar rassistisch und hat nichts verloren. In keiner Kurve und besonders nicht bei uns.
Stimme ich euch zu, total. Und ergänzen will ich noch, dass ich es trotz allem richtig gut finde, dass diese Ansprache stattfindet. Das ist nämlich auch nicht immer und überall selbstverständlich. Und dass wir uns das beibehalten sollten, dass egal wer so eine Dinge hört, dass das nicht irgendwie weggelächelt wird und weggelacht oder irgendwie überhört wird, sondern dass wir Leute direkt ansprechen und sagen, Leute, verpisst euch oder unterlasst sowas, wenn ihr irgendwie hier im AKS seid oder irgendwo mit uns in der Kurve steht.
Oder bleibt zu Hause.
Genau.
Ja.
Ja. Machen wir einen Break. quasi gucken zurück auf die Spiele der BSG Chemie. Und das erste Spiel, über das wir sprechen werden, ist das Spiel in Halberstadt. Das wird, glaube ich, jetzt auch kein so schöner Rückblick, aber ich habe mir das was überlegt, wie wir das doch ein bisschen positiv einleiten können. Und zwar, wie war es denn so, das erste Mal wieder im Alfred-Kunze-Sportpark zu sein, auf einem vollen Norddamm für euch alle? Ihr wart alle da?
Ich fand die Atmosphäre richtig, richtig stark, so nach so viel Zeit. Ohne Fußball im AKS. So, das war auch gegen Zwickau nicht, aber jetzt war das natürlich gegen Halberstadt viel stärker, viel mehr Fans, so fast 4.000 war es, oder?
3.600.
Ja, Und ja, war ziemlich voll auf dem Nordamm und ja, die Stimmung war richtig, richtig stark. Ja, schade, dass nur die Stimmung im Block und das Spiel war nicht richtig, nicht richtig dieses Niveau, aber trotzdem, das war stark. Es hat viel Spaß gemacht bis zu dieser Endphase. Ich denke, dass die Fans haben gezeigt, wie viel sie dieses Gefühl, diese Atmosphäre vermissten. Und ja, ich denke, das hat auch der Mannschaft am Ende gezeigt nach dieser Niederlage. Und da, nach den Worten von Miro Jagatic, ja, sehr, sehr sauer auf die Spieler war. Sie haben gedacht, okay, sie haben gesehen, dass die Fans stehen immer noch zu der Mannschaft und unterstützen die Mannschaft. Und ja, ich denke, alle würden dafür gestern in Meuselwitz belohnt. So, dass ja, die Mannschaft hat gezeigt, dass sie kann immer noch guten Fußball spielen.
Ich über Meuselwitz schon reden, ganz ruhig. Stimmung, wir reden über die Stimmung in Halberstadt.
Okay, Halberstadt. Ja, ja. So, ja, du hast recht. Ich habe vergessen, was das damit ist. Ja.
Wo war die Frage?
Ja. Und ja, also ja, sonst aber ich fand die Stimmung richtig stark und ja, wo war ich denn? Ich soll eigentlich zurückkommen zu wo ich war, oder?
Das war die Frage, wie war es erstes Mal wieder im AKS auf dem Nordamt zu stehen?
Okay, alles
klar. Hast du top beantwortet?
Hast du sehr gut beantwortet.
Aber ich trinke einfach Bier.
Martin, erzähl, wie war es bei dir? Du hattest ja die weiteste Anreise.
Ja, geil war's. Mal wieder AKS. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal da war. Es war also in der letzten Saison definitiv nicht. Bei den paar Spielen, die es da gab, also irgendwie in der Saison davor. Und ja, mega, also kann nur zustimmen, mega Atmosphäre. Wie geil, dass es irgendwie dunkel wurde. Es waren Regenwolken, das war nicht so cool, aber dass dann relativ früh dieses neue Flutlicht anging und man irgendwie den AKS im Flutlicht dann direkt mal sehen konnte, auch das war für die Atmosphäre irgendwie cool und so einmalig. Und irgendwie war es so bis zum Anpfiff richtig cool. Also von der Stimmung war es auch nach Anpfiff richtig cool. Zum Spiel kommen wir ja gleich noch. Und ja, hat extrem Bock gemacht und auch nochmal nicht selbstverständlich, dass auf Mittwochabend da 3600 wird und noch ein paar Zuschauer sich da einfinden und ordentlich Gas geben. Cool. Lochi, deine.
Ja. Ja, war mega gutes Stimmungserlebnis. Für uns als kleine Gruppe, ich glaube, so viele Leute zusammen beim Spiel waren wir bisher noch nicht, oder? Logisch, waren ja auch noch nicht so viele Spiele. Aber so von uns aus der Gruppe waren ja auch wirklich viele Leute da. Man hat viele Gesichter gesehen. Generell unglaublich viele Leute gesehen, die man einfach so ewig nicht gesehen hat, an jeder Ecke im Stadion. Irgendwie, ach Mensch, hey, auch wieder da, so nach dem Motto. Und ja, als wir dann unter der Blockfahne gehockt haben, war die Gänsehaut schon ziemlich groß. Es war unglaublich laut. Es war unglaublich viel Energie im Block. Der Norddamm hat wirklich eigentlich das ganze Spiel gebebt. Es war einfach von der Stimmung her und vom Feeling. Man hat total gemerkt, dass alle so viel Energie haben, dass alle so drauf gebrannt haben, dass es endlich wieder losgeht. Und ja, das war einfach eine richtig, richtig, richtig schöne Erfahrung.
Vielleicht noch ein kleiner Sidekick, fällt mir gerade ein. So das chemische Element gibt es ja jetzt auch noch gar nicht so lange. Das heißt, wir kennen uns einige digital. Und manche, das war wie so ein Blind Date zum Teil, dass wir uns da irgendwie getroffen haben. Das übrigens, ich bin der und der und ich bin der. Ach cool, ja, schön. So siehst du halt so aus. Das hat auch was. Aber gut.
Dauert auch noch
muss man erlebt haben. Ja.
Genau. Ich finde das halt so krass. Also das war ja wirklich auch alles so dermaßen kitschig. Also ne, vor dem Spiel, der Regenbogen, der da über dem Norddamm aufgegangen ist, da geht das Flutlicht an und diese geile Choreo und auch vorher schon dieses 100 Jahre Kunstsportpark Gesinge und so, da hatte ich das erste Mal komplett Gänsehaut. Und auch sonst was für Aktionen liefen. Also dieses, wir begrüßen alle neuen Chemikerinnen und Chemiker mit Tapeten, also die ganzen Kids, die jetzt irgendwie geboren wurden in der letzten Zeit, als keine Stimmung da war. Und auch sonst. Und selbst Halberstadt hat einen Banner angebracht gegen die Zerstückelung der Spieltage. Selbst die paar Leute, die da drüben auf Gästeseite standen, hatten Spaß. Und als es dann geregnet hat und wir alle innerhalb von einer Minute komplett nass waren, ich war quasi sagen durchgeweicht, bevor ich meine Regenjacke ausgepackt hatte. Ich hatte zumindest eine dabei im Gegensatz zu euch.
Feiner, ja.
War auf jeden Fall echt vor bis hinten echt cool. Und das habe ich auch gemerkt, so dass, dass da ganz vielen Leuten ganz viel gefehlt hat.
Was wir jetzt gerade alle noch vergessen haben, war diese unglaubliche Gedenkminute vorm Anstoß. Also wie leise dann doch 3.500 Leute sind. Wie gut die Ansprache war im Familienblock, weil irgendeiner gequatscht hat, dem wurde ganz klar gesagt, dass er jetzt bitte seine Schnauze zu halten hat.
Das war für immer mein Held, also wenn du das hörst.
Und dann war und dann war es einfach nur still und das war krass. Das war bedrückend und es war bedrückend, ein bedrückendes Gefühl und es war aber auch ein krasses Gemeinschaftsgefühl. Und das war echt eine beeindruckende Schweigeminute.
Und vielleicht noch ein Satz, es gab nämlich auch so ein bisschen uns im Chat geschrieben, ja, ich weiß nicht, ob man das so einer Leistung halt irgendwie die Mannschaft dann noch irgendwie am Ende besingen muss und pipapo. Ich denke so, ey, guck mal kurz noch dort hier, die aktive Fanszene hat sich halt so lange an diese ganzen Sachen gehalten und sich so lange da zurückgehalten und so weiter und so fort und die hatten halt mega Bock. Ich meine, die haben ja auch danach noch, da war ich schon lange zu Hause, noch weiter auf Nordheim gefeiert und Feuerwerk gemacht und das ist nicht was, das war irgendwie, also freut mich total für die Jungs und die Frauen und alle, die da mit zusammen auf dem Nordheim immer wieder dafür sorgen, dass wir da so viel Spaß haben können. Das war echt, also von, also muss ich echt Danke sagen an alle, die da irgendwie mitwirken, also vom Kartenabreißer bis zum Platzwart, das ist ich, alle, also das war echt richtig, richtig schön und ich hatte echt viel Spaß und ich habe lange immer drüber nachgedacht, wie wird es mal wieder sein, im Stadion zu sein und es wird vielleicht ganz komisch, so nach Corona, also nach Corona ist ja auch nicht vorbei, ne? Aber so, es wird ganz komisch wahrscheinlich und dann hat es irgendwie 5 Minuten gedauert und ich hatte Gänsehaut und bin gehüpft, also ja, war schön. Kommen wir zum unschönen Teil.
Ja,
leider gab es auch ein Spiel.
Ach, es gab noch ein Spiel, ja. Das ist schon so lange her, ich habe schon fast alles vergessen.
Ah, toll, so geht es mir nämlich auch und ich wollte jetzt eigentlich galant das an dich abschieben, dass du hier mal kurz zusammenfasst, was da passiert ist.
Naja, also was ist denn passiert? Wir haben unglaublich uninspiriert gespielt. Es war ganz wenig Energie auf dem Platz. Halberstadt war jetzt auch nicht wirklich viel besser als wir oder hat großartig offensiv Feuerwerk abgebrannt und hat uns an die Wand gespielt und völlig verdient 2-0 gewonnen. Also sowas nicht. Die waren abgezockter als wir, haben irgendwann halt einfach aus dem Nichts da ein Tor geschossen mit einem der sehr wenigen Angriffe und haben dann am Ende halt noch das im Konter 2-0 gemacht. Okay, drauf geschissen, aber generell war das Spiel vor allen Dingen in der ersten Halbzeit super ermüdend. Es war kaum ein Offensivspiel von uns zu erkennen oder eine Idee, wie wir denn eigentlich gar nicht Tore schießen, sondern uns überhaupt Chancen erarbeiten wollen. Unsere Standards waren unterirdisch schlecht. Also es wird Zeit, dass Lukas Surek wieder fit wird, weil das ist offensichtlich der Einzige in dem Kader, der konstant gute Freistöße in der Ecke schießen kann. Es ging wieder los, dass Alexander Buri ja diesmal gar nicht außen gespielt hat, sondern im Mittelfeld, aber sehr defensiv gebunden war, deswegen sich nach vorne nicht so entfalten konnte, das aber trotzdem sehr gut gemacht hat. Und wie gesagt, es war, also er war einer der wenigen Lichtblicke an dem Tag, bis er dann wieder außen spielen musste. Ich weiß nicht, ich war ziemlich sauer bei dem Spiel auch. Mein Gott. Mittlerweile ist man auch unter dem Eindruck von gestern und deswegen ist es gar nicht mehr so, fühlt sich gar nicht mehr so schlimm an. Es war halt ein Spiel, was wir verloren haben. Wir waren ziemlich schlecht, haben zu Recht verloren. Und, mein Gott.
Gut, kurze, knackige diese mit ganz viel, wir streichen das Spiel einfach raus. Nee, können wir nicht ganz. Martin, du hast ja.
Ja, also fast, also schon echt Lori gut zusammengefasst. Also es war tatsächlich die erste Halbzeit war so ein bisschen, wir sind ja aus den Vorbereitungsspielen gekommen, gesagt, okay, Vorbereitung lief jetzt irgendwie nicht ganz so mehr schlecht als recht, aber ist halt Vorbereitung, ne? Lief letztes Jahr auch mal gucken, wir dann Eilenburg und dann erstes Heimspiel, die Atmosphäre hatten wir gerade schon und dann die erste Halbzeit ohne Esprit, ohne Geschwindigkeit, ohne Ideen, ohne. Es war irgendwie, ja, war irgendwie lahm. Es hat sich echt richtig da durchgequält gefühlt. Also auch, es hat irgendwie Schnelligkeit gefehlt. Mibutulu war so, hat mir fast leid getan. Er hat dann irgendwie war links und rechts und in der Mitte und ist dann teilweise ganz schön weit in Richtung, weit zurückgegangen. Und ich habe mal Bälle zu holen, die er dann kann er ja Bälle bekommen, absichern, nach außen legen, aber dann kam halt überhaupt nichts rein. Die einzige Chance in der ersten Hälfte war dieser Lattenkopfball, wobei der hat die Latte oben touchiert, das war jetzt auch nicht so, dass es, ne, aber tatsächlich so die einzig große Chance und ja, und die Fehler dann teilweise im Mittelfeld, Unkonzentriertheiten, woraus dann wiederum Konter entstanden sind, erinnere mich an eine Szene, ich glaube, Manuel Weyer in der ersten Halbzeit, wo ein Konter entstanden ist, war schwierig und dann erstmal irgendwie so in die Halbzeit gerettet. Und dann hatte man so das Gefühl, zweite Halbzeit, irgendwie ist ein bisschen mehr, passiert ein bisschen mehr, aber irgendwie, also sie wollen zumindest mehr, so gefühlt. Und dann dieses Grottentor da, weiß gar nicht, 75. Minute meine ich, Viertelstunde vor Schluss. War ja von draußen, kann die Flanken spielen, dann Karau drin, steht mich wirklich gut zum Gegenspieler, 1-0. Und dann war irgendwie so dieser Schalter ein Stück weit umgelegt und dann haben sie es versucht, ja. Und dann, Luis, erinnere ich mich, die große Chance, die er da echt ganz gut noch aus dem Eck kratzt, kurz vor Schluss. Der Hüter, der echt einen ganz soliden gemacht hat, auch beim Zeitspiel. Und ja, am Ende aber natürlich eine hochverdiente Niederlage. Und klar, Bellot ist gut, dass er da in der letzten Minute der Nachspielzeit da nicht irgendwie noch aggressiv rausgeht. Kommt raus, ob der sein muss oder nicht, sei dahingestellt. Faulten dann natürlich nicht. Der schießt da von 20 Metern oder vom Strafraum Eck oder wie auch immer 2-0 und fertig ist. Alle enttäuscht und ja, dann gab es natürlich, da können wir ja gleich nochmal drauf eingehen, die Pressekonferenz Miro Jagatic, der da ganz stark am Einstellungs ja, an der Einstellung auf die Einstellung zu sprechen kam und auch das Interview von Benny Bellot hörte man Ähnliches raus, ne, dass irgendwie nicht alle so ganz bei der Sache waren, hat dann auch noch die Testspiele, eine Anzahl der Testspiele ein Stück weit kritisiert, so, wo er meinte, wir hatten irgendwie, haben kaum trainiert, wir hatten viel mehr Testspiele. Und das war dann so eine Gemengelage, wo ich dachte, boah, krass, was passiert jetzt hier? So, ne? Und das kann jetzt richtig nach hinten losgehen. Aber jetzt nach dem Eindruck von Meuselwitz, wie gerade schon gesagt, kann man da natürlich auch lässiger drüber sprechen. Ich weiß nicht, wie habt ihr das gesehen? Jagatic, Bellot, so die Aussagen.
Ich würde da noch ein bisschen warten, weil da hat nämlich Bastian ganz viel zugesagt. Das hat uns geschickt. Da würde ich dann danach vielleicht drüber reden.
Okay.
Aber ja, es ist schön auf jeden Fall zu hören, wie Fußball ein Tagesgeschäft ist, ne? Also am Mittwoch war die Saison schon halb gelaufen und jetzt gewinnen wir gegen Meuselwitz 2-1 und ja, jetzt ist alles wieder in Ordnung. Nee, aber vielleicht noch ein, zwei Sachen zum Spiel, was ich gesehen habe. Das 2-0, ne, das geht eigentlich, also da kann man über Benny Bellots rausrennen reden, was irgendwie an das Jena-Spiel letztes Jahr erinnert hat, wo auch so irgendwie dann rauskommt und nicht richtig rauskommt. Und, aber eigentlich ist der Kopfball, den Karau da vorher macht, der war ganz schön krass fatal. Also das sieht man von ihm auch nicht. Also hat man von ihm letztes Jahr nicht so gesehen. Was mir nicht gefallen hat auch wieder, war Anton Kanter. Der hatte da auf rechts riesige Räume und ist dann nie irgendwie ins Tempo gekommen und hat keine Flanke geschlagen. Also ja, das hat mir gar nicht gefallen. Und der hat ja dann auch jetzt wieder gespielt gegen Meuselwitz. Also ja, von Anton Kanter bin ich bisher noch nicht begeistert. Ben Kessler hat ein super Spiel gemacht, fand ich. Hatte auch gegen Meuselwitz mal noch drauf. Ja, ansonsten, ja, glaube ich, alles schon gesagt. Ich muss jetzt auch nicht alles wieder nochmal herbeten. Das war auf jeden Fall sehr, sehr frustrierend und schade einfach, weil das halt so geil gewesen wäre. Ne? Hätten wir das da irgendwie noch das Spiel gewuppt. Ich weiß nicht, was da mit dem Stadion passiert wäre.
Ja. Also ihr habt ja so von Anton Kanter, also du hast jetzt auch nochmal, ich habe den tatsächlich in dem Spiel noch so ein bisschen positiver gesehen. Okay. Ich habe auch überhaupt keine Ahnung von Fußball. Schön, dass ich immer wieder mal vorbeikommen kann. Aber nee, ernsthaft, also so ein bisschen, er war halt so irgendwie mega bemüht auf der Seite. Das sah dann mit Sicherheit echt unglücklich aus teilweise, ja, aber irgendwie so hatte ich das Gefühl, da zieht er mal so die Zügel an auf der Seite und irgendwie die Aktionen, die dann liefen in der zweiten, da liefen halt oftmals über die Seite. Ne? Und
war ja Platz hatte ohne Ende, aber er hat nichts draus gemacht, ja. Meine Meinung, aber ja.
Ja, aber er war zumindest bemüht, also er war, glaube ich, nicht einer von denen, die jetzt unbedingt sich diese Einstellungsansprache, ja, die danach kam, so ganz auf sich beziehen muss.
Vielleicht meinte ich das.
Ja, genau.
Überall. Hast du was von dem Spiel genommen?
Ja, ich muss mich Martin anschließen. Vielleicht habe ich auch keine Ahnung vom Fußball, aber ich fand auch, er kann da nicht so schlimm, muss ich sagen.
Vielleicht habe ich auch keine Ahnung.
Ja, aber ja, wie gesagt, ja, es, ich fand auch, wie du auch gesagt hast, Albrechtstadt war nicht viel besser als wir in diesem Spiel. Muss ich sagen, war ein echter Kurator. Bei uns fällte immer nicht nur der letzte Schuss, auch der letzte Pass. Und ja, das war sehr frustrierend zu sehen, dass wir immer so eine halbe Chance haben zumindest und dann kommt nicht die richtige Chance bis zum Ende. Und dann haben wir gesagt, okay, wir haben bei der Zusammenfassung vielleicht 2, 3 Chancen gesehen, aber es gab eigentlich so viele halbe Chancen, die wir einfach mit einem fremden Pass nicht richtig gehabt haben am Ende. So, deswegen ja, kann man das auch in keiner Zusammenfassung sehen, aber das war auch sehr frustrierend, weil wir waren nicht so schlimm in diesem Spiel, aber es fehlte viel. Ja, und was noch schade ist, dass eigentlich der Einzige, den wir nie so fremden Willen vorwerfen können, und das ist der Stefan Kau natürlich, der gibt immer also zumindest 150%, denke ich. Und ausgerechnet war einer, der diese 2 Fehler bei 2 Toren gemacht hat, und das ist richtig schade, aber vielleicht hat es auch damit zu tun, dass er hat auch sehr viel von ihm ausgegeben und hat sehr viel investiert, und am Ende, ja, das waren auch vielleicht eine Möglichkeit Fehler am Ende im zweiten Tor. Ich weiß nicht, was genau das war mit diesem Kopfball nach hinten, aber ja, ja, das ist eigentlich schade, weil ihm kann wirklich niemand vorwerfen, dass er nicht alles gibt, auch in diesem Spiel. Und ja, wie gesagt, 2 Fehler von uns, die haben die 2 Tore von Albrechtstadt verursacht. Wir waren einfach nicht akkurat genug. Wir haben eine richtig riesige Chance mit einer richtig tolle Parade von dem Torwart von Albrechtstadt. Ich habe den Nachnamen von ihm vergessen.
Lukas
etwas, ja. ja, das habe ich auf dem Norden mitbekommen. aber ja, ich weiß nicht, aber ja, richtig so tolle Rettung vom Kopfball von Benjamin Lewis. Und ja, aber außerdem, ja, wir hatten nur diese halbe Chance, das war sehr frustrierend zu sehen. Und ja, im Moment, das war einfach etwas besser, so diese, darüber reden wir gleich. Aber ja, das fehlte uns in Albrechtstadt, und es gab schon das Gefühl, dass wir können keine echte Tore schießen, nur diese Elfmeter in Eilenburg, und ja, keine, nur 2 Chancen, 2 oder 3 richtige Chancen gegen Albrechtstadt. Ja, aber zum Glück kam das nächste Spiel sehr schnell nach diesem Spiel gegen Albrechtstadt, und ja, jetzt können wir ein bisschen optimistischer sein. So, ja.
Ich denke mal zu Stefan Caro Einsatz. Ich meine, haben wir letzte Woche auch schon gesagt gehabt, der war ja gegen Eilenburg schon fraglich und hat jetzt in einer Woche 3 Spiele über die volle Distanz gemacht. Hat jetzt mal ein bisschen Zeit, sich auszuruhen.
Ja.
Wird schon wieder.
Jetzt schon 7 Tage, das ist schon eine lange Pause.
Ja. Gut.
Liebesgrüße aus
Liebesgrüße aus Schweden. Lehnt euch zurück und lauscht 8 Minuten Bastian.
All eyes on Miro Jagatic. Mann, jetzt ist eine Woche rum in dieser Saison und irgendwie hat man gefühlt schon so viel erlebt. Und ich möchte wirklich gerne den Fokus etwas auf Miro richten nach dem 3. Spiel, weil ich ihn auch versucht habe, ein Stück weit zu beobachten am Stream-Bildschirm. Die Kamera war beim 3. Spiel sehr nah dran und er ist da rumgehüpft und hat angefeuert, hat motiviert, hat ja die Spieler versucht zu dirigieren, hat vor allem versucht, sie, so hatte ich das Gefühl, in jeder Szene, in jeder Situation auch immer noch ein bisschen besser zu machen, was rauszukitzeln. Es imponiert mir sehr. Ich muss ganz grundsätzlich sagen, das habe ich auch schon öfter gesagt, dass ich mit Miro ein sehr, sehr gutes Gefühl habe, dass ich mit ihm irgendwie sehr zufrieden bin. Auch so, wie er sich präsentiert, wie er sich nach außen gibt, sehr demütig, immer auf dem Boden der Tatsachen, mit dem Blick fürs Machbare. Und das hat mir mal wieder ganz gut gefallen. Tja, diese Woche, die war verrückt, die war wirklich verrückt. Wir haben 3 Spiele gesehen und im Prinzip haben wir fast 3 unterschiedliche Gesichter gesehen. Das erste Spiel haben wir schon ausgewertet, da wusste man noch nicht so richtig, wo es hingeht. Und dann kam Halberstadt, Das, wovon ich jetzt nichts gesehen habe, da kann ich nicht so viel zu sagen. Ich habe Deutsche Welle gehört, ein bisschen Ticker gelesen, ein paar Highlights gesehen und irgendwie hatte ich nach Halberstadt das Gefühl, dass das alte Chemie von 2019, 2020 zurück ist. Und das hat mich unfassbar geschockt, wirklich. Habe ein schlechtes Gefühl gehabt. Und dann ist aber etwas ganz Sonderbares passiert. Nämlich Miro hat sich danach vor die TV-Kameras gestellt und hat wirklich ungewohnt offen kritisiert, aber nicht so, dass es nicht konstruktiv gewesen wäre. Er hat die Einstellung bemängelt und ja, das ist natürlich ein, ja, das ist schon eine sehr harte Kritik und ist vielleicht auch ungewöhnlich, dass das nach dem zweiten Spieltag kommt. Das war ein Weckruf, das war ein Wachrüttler, aber so viel kann man jetzt sagen, das scheint gefruchtet zu haben, denn im dritten Saisonspiel in Meuselwitz, die ja alles andere als Laufkundschaft sind, auch wenn die jetzt fast schon einen Fehlstart hingelegt haben, hat Chemie das richtig gut gemacht, ist mit einer anderen Aufstellung aufgetreten, ist mit einer anderen Einstellung aufgetreten. Und zwei Sachen, die wirklich sehr ungewöhnlich sind, finde ich, für Miro. Das erste war diese öffentliche Kritik. Das zweite war, dass er wirklich massiv umgestellt hat für seine Verhältnisse. Und hat da sicherlich ein paar richtige Sachen gemacht. Ben Kessler hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Das werden auch noch alle anderen sagen. Deshalb muss ich da jetzt auch gar nicht so viele Worte drüber verlieren. Ich habe mich sehr gefreut, dass Flo Brückmann wieder gespielt hat. Irgendwas scheint da trotzdem im Magen zu sein, weil er nicht durchspielt. Er war sehr offensiv, eigentlich war er überall, er war auch defensiv, hat sich die Bälle geholt, war sehr motiviert, also das ist krass. Der ist nicht gekommen offenbar, um seine Karriere bei Chemie ausklingen zu lassen, sondern der ist gekommen, um da richtig was zu erreichen. Und das fand ich auch sehr beeindruckend. Ich bin froh, dass wir ihn haben. Ich denke, wir können noch viel Freude an ihm haben. Und der, ja, nicht zuletzt beim Tor, beim 1-0, ein Traumpass von zunächst Ben Kessler auf Flo Brückmann. Der schaltet ganz schnell, antizipiert die Situation, spielt einen wunderbaren Ball in die Tiefe auf Flo Kirstein. Und der macht es auch richtig gut, verlädt einen und dann sofort der Abschluss zielstrebig. Richtig, richtig gut gemacht. Ein wirklich tolles Tor, das 1-0. Wahnsinn. Und man hat auch die Zeit vor dem 1-0 gesehen, okay, da läuft alles anders als zuvor. Hat Spaß gemacht, darauf kann man aufbauen. Das 2-0 von Stefani Vibudulu auch perfekt, musste richtig gut machen. Wir haben oft genug kritisiert, dass die Freistöße, die Standards nicht kommen. Und dann so ein Ding, Benny Bolze schlägt den rein und der hält seinen Fuß hin. Der wäre wahrscheinlich bei allen von uns irgendwie in die Wolken gegangen oder sonst wohin, auf jeden Fall nicht aufs Tor. Sehr, sehr, sehr beeindruckend. Gut gemacht. Etwas ärgerlich, dass dann der Anschluss vor der Pause kommt. Und ja, dann kriegst du eigentlich gleich nach Wiederbeginn wieder richtig gute Chancen, wo du eigentlich schon nach Wiederbeginn den Deckel drauf machen kannst, wo du das Spiel entscheiden kannst. Okay, passiert nicht, dann hat das Spiel lange Leerlauf. Wir igeln uns da innen rein, betteln förmlich um den Gegentreffer und kriegen gerade gegen Ende des Spiels noch ein paar 100- bis 1000-prozentige. Da wiederholt sich ein Muster der ersten Spiele. Wir schaffen es nicht, diese Dinger unterzubringen. Timo Mauer und Dennis Jepel sind da nicht gut weggekommen, obwohl sie von der Bank kamen. Ich habe mir gedacht, Mensch, wenn du die Jungs jetzt noch auf der Bank sitzen hast, die können echt nochmal was reinbringen. Tja, das hat ganz offensichtlich nicht so richtig geklappt. Ja, schade, aber ist irgendwie auch egal. Ich will da jetzt nicht so doll dran rumkritteln. Die werden irgendwie auch noch Tore schießen. Miro hat das auch ganz gut gesagt, finde ich. Das macht keiner mit Absicht, daneben schießen. So, oder daneben schießen oder den Torwart anschießen. Ganz klar. Und jetzt müssen wir schauen. Noch ein Blick auf Meuselwitz. Die hatte ich ja irgendwie so als Geheimfavorit auf dem Zettel, ja auch totaler Quatsch, ganz offensichtlich, weil die kriegen es wieder nicht hin, die PS auf die Straße zu bringen, ganz offensichtlich. Das war ein recht pomadiger Auftritt von denen. Gleichwohl man sagen muss, dass sie sehr wohl die Chance hatten zum Ausgleich, muss man sagen. Das Spiel kann auf jeden Fall auch unentschieden ausgehen. Unterm Strich ist der Sieg aber nicht unverdient. Und ja, wir haben mit dem Sieg jetzt den Fehlstart vermieden. das finde ich ganz, ganz wichtig, weil du wusstest vor dem Spiel nicht, in welche Richtung es geht. Die Liga ist eng beieinander, du hast ein paar Überraschungsteams, die wirklich keiner auf dem Zettel hatte, sowas wie Tasmania, unser nächster Gegner. Und das ist, ja, auf der anderen Seite hast du gesehen, Halberstadt, alle haben jetzt gedacht, oh gut, die starten jetzt durch, haben bei uns gewonnen und dann kriegen die zu Hause eine 0-5 Klatsche gegen Luckenwalde. Auch irgendwie irre. Also gut, dass wir jetzt 4 Punkte haben, weil wir spielen gerade gegen die Gegner, die du irgendwie eher unten erwartest und die dicken Brocken kommen alle noch. Ja, also mal schauen. Ich bin froh, dass das jetzt so eine Wendung genommen hat. Und ich bin, wie gesagt, sehr, sehr froh, dass Miro da an der Seitenlinie steht und die Mannschaft einschwört. Und Stefani hat das auch super gesagt in dem einen Interview. Miro hat appelliert an die Mannschaft und an den Spirit, der erinnert von der vergangenen Saison. Genau das. Ja. Und da waren wir kaltschnäuzig, da waren wir schnell agil, da waren wir besser im Kopf, da waren wir immer gefährlich vom Tor, haben viele Chancen gemacht. Und das Wolfsburg-Spiel ist jetzt eher in diese Richtung gekommen. Klar, und nun muss man schauen, ob es die Trendwende ist oder in welche Richtung es geht. Auf jeden Fall, es war eine krasse erste Woche. Das Spiel war krass. Und jetzt müssen wir erstmal durchatmen. Jetzt haben wir eine Woche Zeit und dann irgendwie Tasmania vor der Brust. Mal schauen. Ja, liebe Grüße.
Danke Bastian.
Vielen lieben Dank.
Dankeschön.
Ja. Liebe Grüße zurück. Nächste Woche ist er wieder dabei. Das ist jetzt die letzten Tage. Wir haben vorhin noch mal kurz gequatscht. Da hat er gemeint, ja, ich sitze gerade am See und trinke Bier.
Guck den Sonnenuntergang an. Das seit 6 Wochen macht.
Ich würde sagen, jeden Abend, oder?
Jeden Abend irgendein See, irgendein anderes Bier. Naja, hat er sich verdient.
Wollen wir es mal der Reihe nach aufdröseln und anfangen mit der Pressekonferenz. Also meine Martin hat es ja gerade schon angesprochen gehabt und gefragt, was wieder zu denken. Lochi, hast du das gesehen?
Ich habe es mir natürlich angehört. ja, also ich fand es ähnlich wie Basti sehr gut, dass Miro Jagatic mal eine Seite gezeigt hat, die man sonst auch eher nicht so von ihm bisher kannte in der letzten Zeit. Lag vielleicht auch daran, dass es meistens relativ gut lief, beziehungsweise wir in dem ersten Regionalliga-Jahr mit ihm einfach gar keine Erwartungen hatten und da es relativ einfach war, einfach die ganze Zeit den Nichtabstieg zu appellieren und Abstiegskampf als das Thema zu haben und dann war das auch okay. Jetzt haben wir letztes Jahr fußballerisch vor allen Dingen unglaublich überzeugt mit dem, was wir da gemacht haben. Wir haben viele überrascht und das ist blöd für die Mannschaft, aber du wirst halt immer an deiner letzten Leistung gemessen und dann haben wir jetzt natürlich ein paar Erwartungen und dann war vor allen Dingen wirklich, was er gesagt hat, die Einstellungssache und diese Energie auf dem Platz, die hast du halt gar nicht gespürt und genau das, was er gesagt hat, hat uns allen eigentlich so gefehlt, dass das Einstellung irgendwie nicht ganz gepasst hat, beziehungsweise dass so kein Feuer zu spüren war von der Mannschaft. Und ich finde es okay, dass er das auch direkt nach dem zweiten Spiel macht. Offensichtlich waren die Spieler ja auch hoch unzufrieden, wie man von Benjamin Bellot auch gemerkt hat. Und ja, also wie gesagt, ich fand es gut, dass er draufgehauen hat. Er hat nicht wahllos zugehauen, er hat ganz klar Dinge angesprochen, hat keine einzelnen Spieler angesprochen, sondern eigentlich den ganzen Kader und hat einfach an die Jungs appelliert und das fand ich sehr, sehr gut. Ich fand es gut, dass er auch mal negative Emotionen gezeigt hat. Die haben wir bisher von ihm eher nicht so gesehen, gerade gegenüber der Mannschaft. Und ob wir jetzt so reden würden, wenn wir nicht gewonnen hätten gegen Meuselwitz, weiß ich nicht. Aber offensichtlich hat es ja was gebracht und ja, also ich fand das sehr, sehr gut und sehr erfrischend.
Ja, Juval, hast du noch was dazu zu sagen? Nee, dann mache ich.
Erstmal Martin.
Martin hat schon.
Ah, okay. Ich habe schon geplaudert, aber vielleicht noch ergänzend, Lori, was du sagst. Ich habe mir die Frage gestellt, aber noch gar keine so richtige Antwort. Er hat das ja, also ich bin mega früh gemacht, also irgendwie 2. Spieltag und dann, ne, wo du sagst, okay, normal, das klären wir irgendwie intern und machst ein bisschen bla bla blub und normal ist ja immer einer gewesen, der sich immer vor die Mannschaft gestellt hat. Und dann plötzlich am zweiten Spiel, da denkst du, boah, krass, okay, was ist das jetzt? So, am Ende hat es funktioniert, das wissen wir jetzt. Und aber natürlich ist es auch irgendwie ein Stück weit ein Risiko, ne? Sowas vielleicht relativ früh zu machen. Oder ich habe eigentlich, ja, es ist nur eine These, ob das vielleicht ein Risiko ist, ob es der richtige Zeitpunkt ist. Man hat natürlich auch vorher schon x Freundschaftsspiele gehabt, ja, also die kommen natürlich auch noch dazu. Dann ist es vielleicht nicht der zweite Spieltag, sondern vielleicht der 12., wenn man 10 Freundschaftsspiele hat.
Ja, wollte ich gerade sagen, dass vielleicht dieses Einstellungsding schon seit ein paar Wochen schwelt. Und vielleicht war das Trainerteam auch mit der Vorbereitung an sich nicht unbedingt zufrieden. Vielleicht hat es da irgendwo gehakt. Vielleicht hakt es auch im Training, teilweise in der Einstellung bei dem einen oder anderen. Ne? Und dann ist natürlich, klar, für uns ist der zweite Spieltag irgendwie 3 Tage in die Saison rein, aber für das ganze Trainerteam und so und für Miro, die sind ja jetzt schon ein paar Wochen zusammen und dann hat er vielleicht jetzt einfach lieber am Anfang einmal dazwischen gehauen, anstatt man auch jetzt so in so einen negativen Trend und einen Trott reinkommt und dann kommst du auch irgendwie gar nicht mehr so raus. Und ja, so war dieses noch halbwegs humane Dazwischenhauen vielleicht der richtige Zeitpunkt.
Ja, so muss auch sagen, ich fand das eigentlich so Donnerstag vor, als ich das gelesen habe, oder eigentlich das war schon am Mittwochabend nach dem Spiel, dass Miro sich ausrastete. Ich dachte, okay, das ist nicht gut. Das ist zu früh nach 2 Spielen schon wirklich so auf die Mannschaft zu sein, aber ja, es hat sich eigentlich bewiesen. So, jetzt können wir so respektiv sagen, ja, er hatte recht. Es hat auch die offenen Ergebnisse geschafft und ja, so die Mannschaft zeigte sich viel besser gestern, das ist keine Frage. Und ja, man vielleicht sollte das machen und sollte das klar machen, dass es so nicht weitergeht. Obwohl, ja, ich war auch nach Mittwoch der Meinung, dass wir waren nicht so schwer, aber weil ich war so ziemlich alleine vielleicht in dieser Meinung, dass das Spiel von uns nicht zu schwach war. Und ja, gestern sah es viel besser aus, zumindest in der ersten Halbzeit, in der zweiten Halbzeit auch so zumindest in Sachen Willen. So ja, ich fand das auch gut, was heute in ein paar Titeln gestanden hat, so dass nur sagte, wir haben Tacheles gesprochen. Ich fand das auch gut und ja, so ja, dann vielleicht oder nicht nur vielleicht, das hat sich einfach als die erste, als der richtige Schritt bewiesen und das ist gut und ich denke, dass Miro hat wieder bewiesen, dass er der richtige Mann in der richtigen Stelle ist.
Ja, ich habe noch einen so einen Gedanken gerade gehabt, das ist halt einfach auch, also ich glaube nicht, dass er derjenige ist, der das halt irgendwie so ganz impulsiv, ne, dann irgendwie macht, aber ich kann mir auch vorstellen, dass der halt aber auch mega angepisst davon war, dass er das Stadion gesehen hat und die ganzen Leute und das ist ich. Und dann die Leistung der Mannschaft halt so scheiße war. Und das ist halt auch noch so ein darauf auch eine Reaktion war, was ja auch, was ich mir wieder zugute halten würde, dass er halt irgendwie da auch sieht, was der Verein halt irgendwie ist und ne, dass die Spieler halt nicht größer sind als der Verein. So ein bisschen. Ich glaube, das ist immer sein Credo. Ja. Wollen wir vielleicht auch ein bisschen drüber reden? Ich habe es nicht auf dem Schirm komplett, aber Lochi vielleicht. Was die ganzen Umstellungen denn so waren. Also mir ist auf jeden Fall aufgefallen, Meuselwitz habe ich am Anfang sehr überrascht, wie offensiv Brückmann da war und dass der halt teilweise fast als zweite Spitze ganz am Anfang auflief. Das hat sich dann später ein bisschen relativiert und wie Budulu halt zurückgezogener gespielt hat. Du grinst schon? Nee, grinst du nicht?
Hab ich's falsch gesehen? Nee, das stimmt schon. Also wir haben ja die ersten 2 Spiele in so einem 4-4-2 gespielt mit 2 zentralen Mittelfeldspielern und 2 klaren Spitzen auch. Diesmal war es mehr so ein 4-1-4-1, wo Florian Kirstein den alleinigen Stürmer gemacht hat. Tarik Reinhardt auf der ganz klar definierten 6, also defensives Mittelfeld gespielt hat als Abräumer und davor im zentralen Mittelfeld offensiv Brückmann und Vibudulu. Überraschend, wie du schon gesagt hast, war vor allen Dingen in der Anfangsphase, dass Brückmann den so ganz offensiven Part gespielt hat und sehr viel auch vorne angelaufen ist und demnach Vibudulu eher so noch ein paar Löcher Richtung Defensive auch stopfen musste und dann sich doch öfters mal eher so im Achter oder teilweise auch neben Tarik Reinhardt im Sechserraum wiedergefunden hat. Also das war erstmal eine rein taktische Umstellung und dann haben wir spielerisch ja auch, von den Spielern her, personell umgestellt. Es hat gespielt auf jeden Fall Jepel und Mauer nicht. Ich gucke noch mal schnell, ich habe es mir vorhin schon aufgerufen.
Mit Florian Kirstein.
Genau, also Kirstein hat vorne gespielt, Philipp Wendt hat gespielt für Manu Baja.
Genau. Tarik Reinhardt hat gespielt von Anfang an.
Tarik Reinhardt war wieder dabei, Mauer, Jepel und Baja sind raus, Reinhardt, Kirstein und Wendt rein.
Horschig ist da auch raus, oder? Also Horschig für Reinhardt.
Ach genau, Horschig hat noch nicht gespielt und dafür war Brückmann wieder da, genau, der war ja verletzt oder wie auch immer, genau. Also waren es dann doch vier Änderungen, plus eben diese ganz klare, auch von der Grundtaktik Umstellung. Ich fange mal, weil wir am Ende ja gewonnen haben, können wir mit dem Schlechten anfangen. Ich fand leider Alex Buri unter aller Sau. Der war wirklich nicht gut. Der hatte kaum gute Aktionen. Obwohl bei dieser taktischen Sache eigentlich seine absolute Top-Position, nämlich das offensive zentrale Mittelfeld, ja da gewesen wäre. Ich weiß nicht, warum Alexander Buri bei allen Trainern immer wieder links außen landet. Das habe ich aber jetzt schon 100-mal erzählt. Der gehört in die Mitte, es ist ein absolut geiler Kicker. Der hat so viele gute Ideen. Und stellt den doch bitte einfach ins zentrale offensive Mittelfeld. Genug. Erstmal zur Taktik. Sagt ihr mal was zum Spiel?
Ich habe es dann nur vom Fernseher verfolgt. Ich fand eine ganz andere Präsenz diesmal. Irgendwie von Anfang an schon so das Gefühl, die sind von Anfang an da. Waren von Anfang an präsent, haben von Anfang an irgendwie Einstellung gestimmt und du hattest so das Gefühl, also ich hatte zumindest das Gefühl von Anfang an, hier geht heute was. Und ja, hat sich dann auch so in den ersten nach und nach Offensivaktionen gezeigt, dann die relativ frühe Führung von Brückmann, auch schön vorbereitet auf Kirstein, der dann auch, hat ja Basti gerade schon alles beschrieben, ein, zwei Leute aussteigen lässt und dann den Ball schön reinhaut, dann tatsächlich nach dem Standard wohlgemerkt, ist 2-0 und dann das relativ unglücklich zu dem Zeitpunkt irgendwie der Anschlusstreffer da kurz vor der Pause. Und trotz allem, und da, ich will jetzt gar nicht auf einzelne Spieler so eingehen, ich fand so allgemein als Mannschaftsleistung auch das irgendwie gut weggesteckt. Klar, nochmal so die eine oder andere brenzlige Situation gab, besonders der eine Ball da so 50. Minute rum oder 60. keine Ahnung, den Beller da richtig gut hält, weil es nahe Distanz schießt. Das war, glaube ich, die größte Chance zum Ausgleich. Und dann ist jetzt nicht so gewesen, dass man das Gefühl hatte, dass Meuselwitz da jetzt einen riesen wahnsinnigen Druck entfacht und viele Chancen hat, dann wird das irgendwie über die Zeit bringen. Im Gegenteil, hinten raus gab es ja noch die zwei relativ drei sogar 100-prozentigen Chancen. Gut, da müsste mich gleich nochmal abholen. Aber ja, am Ende hat es gepasst und gereicht. Ich fand es von der Einstellung, ich fand es einen verdienten Sieg, Punkt.
Drei Chancen, also das eine Ding von Jepel, das andere von Maurer, frei aufs Tor zu läuft und der Torwart richtig gut hält und dann hat dieses, den war auch Maurer, glaube ich, der von der Mittellinie das leere Tor nicht trifft.
Ah, ja. Ich denke, das war Jepel, glaube ich, oder?
Eine Highlight nicht mehr dabei.
Aufs leere Tor war Maurer.
Ja. Ja. Maurer, ich denke, das war in letzter Sekunde vor dem Abpfiff, oder?
Tor kurz vor Schluss, ja. Also, ja, wo es dann, die Ecke gab, die es dann doch nicht mehr gab.
Ja, okay.
Ja, genau. Ben Kessler hat mir super gut gefallen, auf jeden Fall. Also dieser Pass, diesen Pass von Brückmann hatte ich im Stadion auf jeden Fall nicht so krass gesehen, wie er dann so im Fernsehen aussah. Also den er da macht.
Das war ich auch überrascht, dass er den.
Er sah von uns hinten, also wir standen halt echt in der weitesten möglichen Position entfernt von dieser Situation. Und ich dachte halt, der hat den halt so rübergelegt, aber du siehst halt im Fernsehen auf jeden Fall, wie gut der Pass da noch war auf Flo Kirstein. Ich hatte gestern ja schon ganz groß geschrieben, dass mir Brückmann wieder nicht gefallen hat. Das ziehe ich mal ein bisschen zurück nach diesem Pass. es ist krass, wie Bululu gelaufen ist und wo der überall war auf dem Platz. Und ich weiß immer noch nicht genau, ob mir das gefällt, dass der halt irgendwie dann teilweise noch hinten auf den Außenbahnen da den zweiten Rechtsverteidiger, Linksverteidiger irgendwie gegeben hat. Der läuft so viel und macht so viel und macht so viele Bälle fest und macht das alles so gut. Und es ist aber einfach das Ding, dass ich irgendwie noch nicht sehe, dass das irgendwie dem Spiel viel bringt. Also der gewinnt ja irgendwie jeden Zweikampf, aber da soll er bitte die Zweikämpfe woanders gewinnen als da, wo er sie gewinnt, fand ich also ein bisschen weird manchmal und habe mich gefragt, so, das ist ein viel zu großer Aufwand und wir haben 38 Spiele, der kommt von der Verletzung wieder. Aha. Benjamin Bolzer hat einen tollen Freistoß geschossen, muss man auch mal festhalten, nachdem es die letzten Male, also es war schon eine schöne Flanke. Ja, wir haben auf jeden Fall nach dem 2-1, da habe ich ganz schön geschwitzt, dass wir noch vor der Halbzeit das 2-2 kriegen, da sind wir ganz schön geschwommen auf jeden Fall. Ja, aber ansonsten müssen wir es auch nicht unglaublich krass zerreden. Flo Kirschner hat eine Bude gemacht, voll geil, mich gefreut. Und sie hat auch schön gemacht. Ja, und Zierpel und Mauer da halt irgendwie diese riesigen Chancen vergeben, ist halt blöd. Mauer hat mir echt gefallen, obwohl er zwei große Chancen vergeben hat. Der bringt dann nämlich einfach so ein Tempo mit rein und im Umschaltspiel ist er echt richtig gut. Und der hätte nämlich eigentlich auch das Tor schießen müssen, wenn Jeppel da quer liegt. Dann wird man nämlich nicht über ihn negativ geredet, sondern positiv. Ja.
Über beide übrigens.
Ja, stimmt sie auch.
Ne, also da hat er sich für beide ein bisschen die Leistung versaut.
Aber Jonas, was du gerade sagst, vielleicht noch mal kurz reinhaken, tatsächlich Ben Kessler, muss ich sagen. Nee, dann kann man noch mal,
Wahnsinn.
Kann man noch mal extra erwähnen, wenn er hier zuhört. Gut gemacht, weiter so. Ne, das dritte Spieltag. Aber tatsächlich hat mir echt extrem gut gefallen, auch immer mal der Offensivdrang, den er hatte. Da wurde es dann direkt gefährlich. Ich kann mich direkt an die Szene der ersten Halbzeit erinnern, wo er da irgendwie noch ein bisschen Strafraum dann geht und den Ball reinspielt. Aber auch andere Szenen auch hinten gut gestanden. Also
vielleicht. Ja, nach dem Halberstadt-Spiel auch ein ziemlich cooles Interview gegeben.
Ja, ich spiele wie ein sehr erfahrener Spieler und das ist sehr überraschend und ich finde es richtig toll, dass so ein junger Spieler spielte, so mit dem Fitness eines jungen Spielers, aber mit der Erfahrung eines 30-Jährigen oder so und ja, das ist richtig krass und ja, wie gesagt, weiter so und das ist offen, dass er bleibt so lange wie möglich bei uns.
Genau.
Ja, also dann, ja, ich kann mich nur anschließen, was alle schon gesagt haben, so starkes Spiel, man hat auch wirklich gesehen, dass die Mannschaft war vom Anfang an dran und als ob man diesen Sieg nicht haben musste und ja, schade, dass zu viele Chancen wurden in der zweiten Halbzeit verpasst, wie gesagt, und ja, wir konnten viel früher, wenn wir nicht bis zur letzten Minute warten, obwohl ja, das lohnt sich am Ende, so einen Sieg zu feiern. Nach diesem Stress hat das auch wirklich Spaß gemacht, mit euch dort zu feiern. Und ja, ich denke, dass ja, vielleicht Chancenverwertung ist immer noch ein Thema. Wie gesagt, so, es gab so viele Chancen, wir konnten das auch so 4 oder 5-1 machen. Und ja, ich hoffe, dass wir werden das einfach nicht. Wir werden nicht am Ende der Saison oder kurz vor einer Saison so unbedingt gucken und sagen, okay, diese Partner fehlen uns gerade, aber ja, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass es wird dazu kommen. Ja,
also ich glaube, bei 38 Spieltagen wird es am Ende nicht auf die
Tore. Ja, kommen. Ja, und ich hoffe auch nicht, dass wir werden nicht im Abstiegskampf sein und ja, Aufstieg auf keinen Fall. Das kann nicht das Ziel. So, ja, das ist wahrscheinlich egal. Hauptsache 3 Punkte und gutes Gefühl am Ende. Und ja, so, wie gesagt, ja, so. Das Spiel, es gibt auch viel zu sagen zu dieser Reise, zu diesem Tag mit der Fangemeinschaft von Chemie, aber ja, darüber vielleicht ein bisschen später.
Genau, das würde ich, also ich würde gleich nochmal so das, nachdem wir letzte Woche so auf Eilenburg rumgehackt haben, dann nochmal ein bisschen Positives über Meuselwitz erzählen, aber vorher habe ich noch was, haben wir noch ein kleines Experiment vorbereitet. und zwar habe ich ja ein Schnipsel aus dem Post-Game-Interview vom MDR mit Miro Jagatic, wo er ein bisschen über die Taktik redet. Und unser Taktik-Fuchs Lochi hat gemeint, er kann uns das sehr einfach verständlich erklären, was der Miro Jagatic da erzählt hat.
Zumindest.
Ich spiele es mal ab, was Miro gesagt hat im Interview mit dem MDR.
Hatten Sie zur Halbzeit Bedenken, dass hier noch was anbringen könnte nach dem Anschluss von Meuselwitz?
Ja, wir haben ein bisschen umgestellt, weil wir schon gedacht haben, okay, dass sich jetzt Becker ein bisschen mehr, nicht gerade in eine dynamische Dreierkette fallen lässt, aber dass er sich ein bisschen den Ball abholen will. Und ja, dann haben wir versucht, das ein bisschen durchzustellen in so einer kleinen Pendelbewegung. Mussten es umstellen und es hat die Mannschaft gleich natürlich gut aufgenommen. Und ja, und dann hatten wir natürlich auch unsere sauberen Momente, wo wir auch gut entschieden haben zwischen langen Spielen und sauber auf die 8 oder 10. Das haben wir super gemacht. Und naja, gut, hast du auch einen Riesenplatz hier. Ja, und dann rollt der Ball ja auch. Und das müssen wir jetzt auch bei uns im AKS wieder unterbringen, dass wir sauber auch wieder den Fußball genauso spielen, weil wir auch einen guten Platz haben. Und da müssen wir das einfach auch fortsetzen. Die perfekte Mischung zwischen schnelles Umschalten oder auch mal ganz ruhig mal im Ballbesitz zu bleiben.
Ja, Lauri, was ist denn eine pendelnde Dreierkette?
Völlig falsch. Also er hat ja gesagt, dass sich Becker in eine dynamische Dreierkette fallen lässt oder schiebt. Das ist so eigentlich der klassische abkippende Sechser, den wir vielleicht alle schon mal gehört haben, der sich im Aufbauspiel einfach zwischen die Innenverteidiger fallen lässt, um sich einen Ball zu holen. Was Miro gesagt hat, dass er das nicht so ganz tief gemacht hat, aber sich schon Richtung der eigenen Innenverteidiger bewegt, um Bälle zu holen. Und die Pendelbewegung, die Miro angesprochen hat, war das Gegenmittel von uns dazu. Und das würde ich mir so erklären, dass wir situativ quasi mit einem von unseren zentralen Mittelfeldspielern diese Bewegung mitgemacht haben. Das heißt, Becker versucht ja, sich Raum zu, oder dieser Sechser versucht, sich Raum zu schaffen, indem er sich tiefer fallen lässt. Und den Raum versuchen wir eben nicht zu geben, indem wir dort teilweise mitgehen und dann schon diese Pendelbewegung, die der defensive Mittelfeldspieler macht, quasi sich immer mal nach hinten fallen lassen oder dann noch im Mittelfeld stehen bleiben, um sich anzuspielen, dass man diese Bewegungen einfach mitgeht. Und wenn man sich das dann angucken wird, da auf dem Platz, dieses Hin- und Herlaufen zwischen Strafraum und Mittellinie sieht dann halt einfach aus wie eine Pendelbewegung. Ist also gar nicht so kompliziert. So würde ich es mir erklären. So ist das, was ich rausgehört habe, was ich auch noch so erinnern kann, was ich dazu dann so gesehen habe. Ist mir während des Spiels gar nicht so sehr aufgefallen. Ich habe es mir jetzt aber noch mal in 2-3 Situationen angeguckt. Und so würde ich euch das erklären.
Schön, dass wir einen Laptop-Trainer hier in der Runde haben. Dankeschön. Martins Witz geklaut. Gut.
Was ich dazu mal gleich noch sagen wollte, weil das ja da um die zweite Halbzeit ging, man hat auch dann schon gesehen, dass Meuselwitz auch ein bisschen Fußball spielen kann. Ne? Also die haben uns schon gut hinten reingedrückt, hatten so 2-3 klare Dinger, sonst so ein paar Halbchancen, wo nicht so ganz was draus geworden ist. Aber bis zu dem Zeitpunkt, wo wir angefangen haben, Chancen zu vergeben, hätte es auch gut und gerne 2-2 stehen können. Also das war eine sehr gute erste Halbzeit. Die zweite Halbzeit hat Meuselwitz dann wirklich Gas gegeben. Aber es ist gut, dass wir zumindest uns dann im Umschaltspiel wieder Chancen erarbeitet haben. Und ich meine, dass wir Chancen vergeben, das gehört zur Chemie. Und es war ja schon, also wir haben ja mit den zwei unmöglichsten Sachen das Spiel begonnen, und zwar mit einem Tor von Kirsche nach technisch guter Leistung mit der ersten Chance und ein Tor nach einem Standard. Also das sind ja Sachen, die bei uns für gewöhnlich nicht vorhanden sind. Dann mussten wir in der zweiten Halbzeit natürlich zeigen, dass wir immer noch Chemie sind und klarste Torchancen liegen lassen können.
Das haben wir aber schon in der ersten gezeigt, weil das Gegentor nach Standard ist jetzt auch zum neuen Repertoire.
Um Spiele schön künstlich spannend zu halten. Sollen sie ja nicht langweilig werden auf den Rängen. Ja, also wie gesagt, gute Leistung, erste Halbzeit, zweite Leistung. War nicht so gut, lag aber auch, glaube ich, an Meuselwitz. Und ja, wie gesagt, eine gute Aktion fällt mir dann doch noch zu Buri ein. Der hat nämlich den Pass auf Jepel gespielt. Hat, als er den Ball gehabt hat, 2-3 Sekunden gewartet, dass Jepel nicht mehr im Abseits steht, und hat den Ball dann gut durchgesteckt. Und das hat er übrigens aus einer zentralen Mittelfeldposition heraus gemacht.
Das ist nochmal kurz.
Ende meines Plädoyers.
Ja. Vielleicht reicht es dann auch mit Spiel und Taktik und wir kommen mal ein bisschen aufs Drumherum. Juval, du wolltest gerade schon damit anfangen. Erzähl doch mal von deiner schönen Auswärtsreise ins Altenburger Land.
Ja, ich denke, ja, das war ja schon das dritte Mal, ich denke, in einem Jahr, dass ich in Meuselwitz bin, aber ja, das war auf jeden Fall die schönste Auswärtsfahrt bisher. Ja, einfach in vielen anderen Fällen in der Busgesellschaft SK. Ja, das und jetzt so, es gab ein paar Busse eigentlich, ich weiß nicht wie viel, ich denke zwei oder drei, die gleichzeitig und ja, so einfach auch die Zeit in Meuselwitz zusammengebracht haben in einem Lokal dort. Und ja, war eigentlich ein schönes, war ein schöner Tag mit der Fangemeinschaft von Chemie und ja, es hat ja auch wieder gezeigt, dass Chemie ist viel mehr als ein normaler oder regelmäßiger Viertligist, dass die Fanszene viel größer und auch interessanter ist und ja, macht auch viel mehr Spaß als anderen. Und ja, ich denke, das ja, es hat den ganzen Tag ein bisschen so besser gemacht und dann kamen alle auch mit viel guter Stimmung schon ins Stadion noch vor dem Spiel und ja, ich denke, dass die Stimmung im Stadion war auch sehr gut. Der Block dort ist natürlich nicht der beste, ist, nichts mit unserem Norden zu vergleichen, aber trotzdem gab es eine gute Stimmung, es gab so Unterstützung das ganze Spiel lang. Und ja, es hat sich eigentlich guten Spiel der Mannschaft angeschlossen. Ja, und zum Glück blieb das so auch bis zum Ende und man konnte auch zusammen diesen Sieg feiern.
Ja, cool. Gerade ein bisschen Auge an den Beilock gemacht, deswegen ja, ich muss auch sagen, dass ich bis Meuselwitz war jetzt das zweite Mal da, das erste Mal ist auch schon eine Weile her. Und zwar in unserer ersten Regionalliga-Saison und war der Block irgendwann so voll, dass ich nichts mehr gesehen habe, weil ich auf der anderen Seite dieses komischen Walls stand. War aber sehr positiv überrascht von dem jetzigen Erlebnis. Also ein bisschen krass ist, dass halt irgendwie nur 1200 Leute da waren. Fand ich jetzt irgendwie, also hätte ich mit mehr gerechnet, um ehrlich zu sein.
Aber 700 Chemiker.
Also. Naja, ja, aber es sind auch 300 weniger als in Altenburg und dafür, dass ja, in Meuselwitz ja, Corona vorbei ist.
ja, kein Corona in Thüringen. Ja.
Kein Corona in Thüringen. Also das ist weder das 3G-Ding gab noch Kontaktnachverfolgung. Und halt ja, Masken, die Wegen und so, ja, das hat auch ja nicht perfekt geklappt, aber gab es zumindest irgendwie. Wir sind da relativ schnell reingekommen ins Stadion, waren auch alle halbwegs also nett, fand ich, da so, was mir für Leute entgegengetreten sind. Gab jetzt im Gäste-Stehbereich nur einen Versorgungsstand, nee, zwei, aber drei. Die liefen aber gut, also ich wäre mal, also vorm Spiel, natürlich waren da ewige Schlangen.
Das war nicht am schnellsten, aber ja, nicht mit Altenburg zu vergleichen, natürlich auch das Wetter. Das Wetter war besser, aber ja, auch ja, es ging viel schneller, sie waren sehr effizient. Und ja,
ja, wir haben ein paar Minuten gewartet, aber es ging.
Also, ja, nicht wirklich nicht mit der Altenburg zu vergleichen, wo es wirklich das Schlimmste aus dem Spiel, ich mich erinnere, in Sachen Organisation. Und der Meuselwitz war völlig in Ordnung.
Ja. 2,50 fürs Bier, 1,50 für alkoholfreie Getränke war auch voll in Ordnung.
Ja, ja, sehr, sehr faire Preise, ja.
Und ich meine, es gab ja eigentlich das Verbot von Soundfahren vor dem Spiel, die wurden dann trotzdem aufgehängt und es gab auch keinen Stress deswegen. Also sind sich irgendwie auch dann damit arrangiert. Ohne da halt irgendwie zu eskalieren. Ich glaube, da sind ein paar Leute von Sicherheitsdienst irgendwie aufgelaufen und so. Ich glaube, jetzt hat man es dann doch irgendwie eingesehen, dass es vielleicht Käse ist, das zu verbieten.
Es war diesmal auch die Polizeipräsenz, war zwar wieder da, aber sie war nicht so martialisch und deutlich reduzierter als beim letzten, also als in Einburg. Generell finde ich, ich finde das kleine, süßes, schnuckliches Stadion, das ist alles schön eng. Das ist es vollkommen ausreichend für die Stadt und für das, was da geboten wird. Ich finde auch den Auswärtsblock gar nicht so schlimm.
Ja, schlimm ist er nicht.
Der ist natürlich für große oder um richtig Stimmung zu machen, ist er ein bisschen zu breit, also zu groß oder ja, zu breit eigentlich, weil du eben nur auf vielleicht, sage ich mal, 6, 7 Reihen maximal stehen kannst hintereinander. Wir haben ganz, also wir haben quasi direkt an der Eckfahne gestanden, da war auch keine Ballfanganlage mehr. Wir haben super Blick gehabt, das war alles echt cool. Und ja, Organisation war gut, das Bier war ganz lecker, es war nicht so teuer. Das war echt okay.
Ja, vielleicht war das auch Ausgleich mit dem Ticket, mit dem Ticketpreis, aber ja.
Ja, der Ticketpreis ist echt immer
noch. Ja, Ticketpreis, absolute Frechheit, das
hat ja
in der letzten Folge.
Aber ja, eigentlich, wenn man so 2, 3 Biere kauft, dann ja, ist das schon alles in Ordnung und ja, genau. Dann ist der Preis ja sehr fair eigentlich.
Genau. Mit dem guten Bierpreis bin ich dann für heute ja auch raus, Leute. Wir hören uns nächste Woche.
Ja, Lochi,
liebe Zuhörerin, viel Spaß noch. Ja. Ciao, ciao. Ja,
tschüss. Okay, ciao.
So, wir haben auch auf meinem Zettel gar nicht mehr so viel stehen. Und zwar würde ich nochmal ganz kurz auf die Liga generell wirklich nur kurz drüber gucken, was so in den ersten beiden Spieltagen, den ersten 3 Spieltagen ja mittlerweile passiert ist. Cottbus hat heute auch seinen ersten Saisonsieg eingetütet, während wir auch genommen haben. Oder kurz davor. Es steht auch quasi auch bei 4 Punkten, so wie wir. Für mich ist die größte Überraschung auf jeden Fall, dass Carl Zeiss Jena bisher ein Tor geschossen hat in 3 Spielen und auch nur auf einen mickrigen Punkt kommt. Ja. Also die hatten ein schweres Auftaktprogramm mit BAK auswärts, dann zu Hause gegen Altkliniker und jetzt auswärts einem Ortsrivalen. Zu dem Spiel kann ich vielleicht auch noch, da habe ich ein bisschen zugeguckt, was die da gespielt haben in der zweiten Halbzeit, die habe ich mir angeguckt. Das sah auch überhaupt nicht aus wie Fußball. Also und jener wird wahrscheinlich relativ bald viel Stress geben, kann ich mir vorstellen. Zweite riesig große Überraschung, hätte ich jetzt vor dem Wochenende gesagt Halberstadt, aber jetzt ist es Luckenwalde. Jetzt mit 7 Punkten und 5:0 in Halberstadt in die Saison gestartet sind. Also jetzt am Wochenende. Ja, ist euch noch was aufgefallen, wo ihr sagt, so krass, was geht?
Ja, es ist schon irgendwie das Gefühl, also dass es schon einige Überraschungen gibt. Ne? Wir kommen ja gleich noch auf Tasmania Berlin zu sprechen, so. Unseren nächsten Gegner noch ungeschlagen, 2 unentschieden, Sieg geholt, also auch richtig gut in die Saison gestartet. Und klar, wenn du so nach unten guckst, du hast Jena angesprochen, Hertha 2, sie sind nicht gerade im Tabellenkeller, aber auch die werden sich wahrscheinlich auch noch berappeln. Und wenn wir da so gucken, wenn wir die Maximalanzahl von 6 Absteigern, dann klar, müssen wir jetzt am 3. Spieltag vielleicht noch unbedingt drüber sprechen. Aber trotzdem gibt es schon so ein paar Mannschaften, da bestätigt sich die Tendenz und ein paar, wo man sagt, krass, du hast Halberstadt angesprochen, Luckenwalde haben wir angesprochen, die jetzt ja, relativ solide gestartet sind und sprichst aber auch ein Stück für die Ausgeglichenheit der Liga und ich glaube tatsächlich, dass es ja, eine ziemlich attraktive Liga ist. Und wir haben ja jetzt tatsächlich das Gute an Ostsport TV, dass wir auch ganz viel quer gucken können und schauen können, wie sich die Mannschaften nicht nur ja, ergebnistechnisch schlagen, sondern auch, wie es denn so aussieht mit den ganzen Zusammenschnitten. Und ja, also ich glaube, das ist eine echt attraktive Liga und es macht Bock, dazu zu gucken und also in der ganzen Breite und Tiefe.
Ja, Juve, was ist dir denn so im Blick auf die Liga? Die ersten 3 Spieltage ist ja was aufgefallen, was Besonderes, was dich überrascht hat oder so, was du vorher ja gesehen hast.
Ja, es ist ja eigentlich ja, alle bisher, vor allem ja, Halberstadt ist ziemlich überraschend, würde ich sagen. Eigentlich, ich denke, niemand von uns hat das erwartet, dass Halberstadt so stark sein wird. Aber ja, das ist nur zu 3 Spiele. Man kann noch nicht wissen. Sie waren, wie gesagt, gegen uns nicht so stark Spielfeld, aber die Ergebnisse sprechen für sich. Ja, außerdem, ich kann nur weiter hoffen, dass so viele Spiele wie möglich, vor allem für unsere Chemie, werden live übertragen werden, weil wie gesagt, die Liga ist wirklich attraktiv und ja, es gibt heute die Möglichkeit, die Technik, um so viele Spiele wie möglich live zu übertragen. Leider gibt es auch zu viele Anstoßzeiten, aber ja, zumindest, wenn wir zumindest davon viele Live-Übertragungen bekommen können, ja, es wäre gut, obwohl ja, es wäre besser, wenn so viele Fans wie möglich zu jedem Hin- und Auswärtsspiel, Heim- und Auswärtsspiel fahren werden, aber ja, nicht alle das können natürlich, manche sind in Schweden und so weiter, und, ja, oder in Israel. Ja, also, ja, ich, Ich kann hoffen, ja, dass ja, vor allem natürlich unser Wunsch, der Wunsch von uns allen ist, vor allem, dass Chemie wird weiter siegen. Aber ja, ich hoffe auch, dass die Liga wird weiter attraktiv, dass ja auch Aussagen gegen Rassismus, gegen rechte Gewalt zugelassen werden. Das ist auch sehr wichtig. Ich denke nicht, dass wir können das so als seine Nebensache betrachten, weil das gehört dazu. Und wir haben auch so viele Probleme in der Liga, zumindest in Sachen Fernsehen. Und ja, so das Problem rechter Gewalt und Rassismus kann nicht ignoriert werden. So, das ja, wie gesagt, ich hoffe, dass wir werden vielleicht eine Änderung in dieser Sache im Laufe der Zeit sehen. Vielleicht diese starke Protest gerade in mancher Fanszene wird etwas wegen. Wie gesagt, das war nicht nur Fanszene in unserer Liga, auch Bremer SV. Und ich würde nur hoffen, dass auch so größere Fanszene in den ersten zwei Bundesligen, auch dritte Liga, werden sich dazu äußern. Und ja, so. Ich kann nur hoffen, dass es für den Thema bleiben.
Ja, das Plädoyer. Ich merke auch, wie bei mir langsam die Konzentration schwindet, aber wir haben noch einen Topic auf jeden Fall hier, das ich jetzt mir immer so, wo ich mich vorbereitet habe. Und zwar, das ist der Ausblick auf unseren nächsten Gegner, auf Tasmania Berlin. Martin hat es ja gerade schon angesprochen, das ist mir nämlich auch erst heute aufgefallen, als ich mich jetzt irgendwie belesen habe über die bisherige Saison, dass Tasmania wirklich jetzt in 5 Punkten ungeschlagen aus den ersten 3 Spielen hervorgeht. Ja, ein bisschen würde ich das auch irgendwie die letzten Male und auch so ein bisschen über den Verein und die Geschichte reden. Tasmania Berlin ist natürlich ja jedem Fußballfan in Deutschland irgendwie Begriff und selbst die Jüngeren sollten nach der letzten Saison von Schalke und den ganzen Testaktionen von Tasmania-Fans, die halt irgendwie so quasi sagen, vom Stadion standen und gehofft haben, dass Schalke gewinnt, damit der Rekord der schlechtesten Bundesliga-Saison aller Zeiten von 1965-66 hält. Ja, Tasmania hat sich im Jahr 1900 gegründet als Rixdorfer TUFC Tasmania 1900. Hat sich dann umbenannt, hieß Rixdorfer FC Tasmania 1900, Neuköllner ST Tasmania, hieß dann von 46 bis 48 SG Neukölln Mitte, was ich auch spannend fand, dass es in West-Berlin auch Sportgemeinschaften gab, wusste ich nicht bis heute, und hieß dann seit 1949 SC Tasmania 1900 Berlin. War dann in der Nachkriegszeit auch einer der erfolgreichsten West-Berliner Vereine, hat es allerdings nicht bei Gründung der Bundesliga in die Bundesliga geschafft, weil der Hertha bevorzugt wurde. Hertha hat es dann relativ fix geschafft. Ich glaube, es müsste wahrscheinlich der erste Verein gewesen sein, der aufgrund eines Schuldendefizits aus der Liga abgestiegen ist. Aber diese Angabe ist ohne Gewähr. Genau, also Hertha ist aus der Liga ausgeschlossen worden. Und danach gab es relativ komplexe Querelen. Vor allem gab es ein Fürsprecher für einen Westberliner Verein in der Bundesliga, und das war der Axel Springer Verlag, der unbedingt wollte, dass ein Westberliner Verein in der Bundesliga spielt. Randnotiz dazu ist, also das haben sie dann auch quasi sagen bekommen, und dann wurde die Liga erst auf 17 Vereine ausgebaut, damit halt irgendwie da nicht, damit Tasmania in der Liga spielen kann. Und dann gab es aber Widerspruch von Schalke, die eigentlich abgestiegen wären, die dann auch nicht abgestiegen sind. Und seit dem Zeitpunkt, heute gelernt, Saison 1965-66, spielen 18 Vereine in der Bundesliga. Also quasi sagen, wäre Schalke da auch schon mal abgestiegen, sind es nicht dank Tasmania. Da haben wir wieder witzigen Link. Ja, wie gesagt, Tasmania hat in der Liga gespielt. Die Rekorde kann man sich auf Wikipedia durchlesen, was da alles für Negativrekorde aufgestellt wurden. Also von schlecht besuchtes Spiel bis Torverhältnis, alles dabei. Danach hat man in der zweiten Liga ein paar Jahre zugebracht, allerdings dabei in Rekordzeit einen Rekordschuldenberg angehäuft. Ich habe, glaube ich, so 800.000 D-Mark gelesen, die man hatte. Und 1973 wurde der Verein dann war bankrott und wurde aufgelöst. Und im gleichen Augenblick wurde der SV Tasmania gegründet. Und das ist auch unser Gegner. Das ist also auch nicht der Rechtsnachfolger vom SC Tasmania, der in der Bundesliga gespielt hat. Also quasi sagen, im Endeffekt, wie bei uns, kann man ganz grob sagen, also die PSG Chemie ist ja auch nicht der Nachfolgeverein vom FC Sachsen offiziell, sondern genau, also der Gegner, gegen den wir spielen, hat mit Tasmania eigentlich den Namen vor allem gemein, also wenn man es aus DFB-Statuten-Sicht sieht. Ja, dieser besagte SV Tasmania hat dann der dritten, also in der C-Klasse, in der Kreisklasse angefangen zu spielen, ist dann aufgestiegen, spielte in den 80er Jahren in der Oberliga Berlin drittklassig. Es scheiterte auch einmal, also ist auf den dritten Platz gekommen, also spielte dritte Liga. Ja, in den letzten Jahren nach der Wende hat man auch immer ganz kurz Oberliga gespielt, also vierte Liga in dem Fall damals. Ja, und jetzt ist man relativ fix aus der Verbandsliga Berlin in den letzten Jahren. Also man ist 18-19 aus der Berlin-Liga aufgestiegen in die Oberliga Nordost, Nord, und hat da jetzt 2 Jahre zugebracht und ist quasi sagen fast durchmarschiert in die Regionalliga Nordost. Ein Aufeinandertreffen mit einem Verein aus Leutsch habe ich jetzt in der Geschichte nirgendwo gefunden. Also der FC Sachsen hat gegen Tasmania scheinbar nie gespielt, wenn ich da falsch liege. Schickt mir gerne, dann korrigiere ich
das. Das auch was.
Also ich weiß nicht wann und wie.
Ja.
Ja, gespielt wird, also das eigentliche Stadion von Tasmania ist die Werner Seelenbinder Sportpark oder Volkspark in Neukölln. Der ist allerdings nicht regionalligatauglich, wird umgebaut bis wahrscheinlich Ende des Jahres. Und solange spielt Tasmania im Mommsenstadion. Ja, ich habe auch noch auf der Website von Tasmania so ein bisschen nach Geschichtsfacts geguckt. Das ist ganz witzig, weil die wurde, glaube ich, ein paar Jahre nicht aktualisiert. Hier steht nämlich noch was von Berlin-Liga. Da gibt es ja noch die Kategorie junge Fans, Fragezeichen, Fehlanzeige. Heute verfolgen etwa 60 treue Anhänger die Spiele der Tasmania auch auswärts. Das Problem dabei ist, dass die meisten Fans schon in der Bundesliga-Saison 66-67 dabei waren. Also,
immerhin treu.
Ja, sind immerhin treu, aber weniger. Aber ich weiß nicht, wie das heute aussieht. Also ich glaube, die Bilder vom Spiel gegen Lichtenberg, die ich vorher noch gesehen habe, sahen nicht so aus, als ob da halt irgendwie alle 70 Jahre und älter sind. Ja. Ansonsten vielleicht noch, ist der Kader, keine Ahnung, hatte keinen Spieler außer Nigel Beer, den wir aber, über den wir schon mal in der Gruppe geschrieben hatten, der so einen witzigen Namen hat. Mhm. Weil was mich überrascht hat, ist, dass laut Transfermarkt da 31 Spieler im Kader stehen. Mhm. Das fand ich eine markante Zahl. Der Trainer der Mannschaft ist Abu Njie. Der war vorher auch Co-Trainer beim PHK und Victoria und hat die Mannschaft quasi in die Regionalliga nach oben geführt. Ich habe mir noch mal die Spiele angeguckt, bis die Zusammenfassung. Gegen Babelsberg haben sie 2-0 gewonnen. Jetzt zweimal 1-1 in Berlin-Derbys gespielt, gegen Hertha 2 und gegen Lichtenberg. Gegen Hertha war das aus Hertha-Sicht ein glückliches 1-1. Und Lichtenberg, es hätte auch 2-2 ausgehen können. Also der hat dass man ja noch einen Elfmeter verschossen und Lichtenberg hat, also in das Highlight, die Highlights könnt ihr gerne mal reingucken. Das ist so die größtmöglich vergebene Chance, also wo jemand wirklich aus 2 Metern die Latte trifft. Kuriose Szene. Also zusammengefasst, spielerisch sollten wir Tasmania auf jeden Fall nicht unterschätzen. Da, die haben jetzt in den bisherigen Spielen, wie gesagt, umgeschlagen und was ich von den Spielen gesehen habe, auch nicht so desaströs, wie man vielleicht annehmen kann. Also sie haben, glaube ich, laut Transfermarkt den zweitniedrigsten Marktwert im Kader. Genau. Ja. Ich hätte noch hier die Vereinshymne zu bieten, die ist nämlich sehr trashig, aber vielleicht lassen wir das jetzt auch weg.
Outro. Aber vielleicht nochmal zu erwähnen, wir haben also mit Victoria Berlin und BRK auch Vereine, wo so größere Mäzene, Sponsoren, Investoren, wie auch immer dahinter stehen. Das ist bei Tasmania nicht so, meine ich. Das ist da jetzt nicht irgendwie eine große Person gibt, die ja den Verein auch open pampert. Das ist irgendwie immer ganz spannend. Genau, und ich denke auch, das wird ein offenes Ding. Ich meine, die haben schon gut gepunktet irgendwie als Aufsteiger und können relativ entspannt in das Spiel gehen. Und ich glaube, das wird spannend. Das ist, glaube ich, keine klare Angelegenheit.
Würde ich auch von ausgehen. Und vor allem, das haben ja auch die Halberstadt-Spieler nach dem Spiel im AKS gesagt. Und diese Stimmung bei uns, die pusht da auch die Gegenspieler. Und ich glaube, das ist eine Mannschaft voller No-Names mit ganz vielen jungen Spielern. Die werden, glaube ich, auch die Stimmung aufsaugen und sich wahrscheinlich da voll reinhauen. Kann ich mir gut vorstellen.
Meint ihr eigentlich, die Frage habe ich mir jetzt gestellt, das Spiel wird ja wieder im NDR live gestreamt. Meint ihr, das kostet den Zuschauer? Während der Pandemie war es ja nett, dass man das irgendwie gucken konnte. Aber meint ihr, da
Ich glaube nicht, dass zumindest nicht viele Leipziger oder Leute aus dem Umland sagen werden, okay, weil das Spiel Leipzig, dann wir werden auf einen Stadionbesuch verzichten. Das glaube ich nicht. Vielleicht für Leute, die von weit entfernt kommen sollen, aber das, ich glaube, das gibt nicht so viele, die über das Spiel verzichten. Ich glaube nicht, dass in einem normalen Jahr, weil ja, bei Chemie kommt man nicht unbedingt für den Fußball selbst, sondern wirklich für das Zusammensein und wirklich dieses gesellschaftliche Gefühl, was bei Chemie richtig stark ist. Ja, wir alle, wir lieben Fußball alle und wir dort für die Mannschaft und für das Spiel zu sein, um das Spiel zu sein, aber ja, ich denke, bei Chemie mehr als in, zum Beispiel im modernen Fußball, in der Bundesliga oder so. Es geht um viel mehr als den Fußball selbst. So, ich bin nicht der Meinung, dass Live-Übertragung uns Zuschauer im Stadion kostet. So, ich bin eigentlich der Meinung, dass es hilft uns so mehrere paar neue Zuschauer vielleicht zu gewinnen. So ein paar Leute, die vielleicht sagen, ah, Chemie, das ist diese, ja, vielleicht denkt man, weil man manche Zeitungen liest, dass, ah, dieser Krawallmacher und so. Und dann sieht man in einer Lavo-Übertragung, ah, das ist eigentlich ganz cool und die Stimmung und so. Und ja, vielleicht muss ich mal auch mal hin. Und ja, ich denke, es ist eigentlich eine große Chance für Chemie. Das ist natürlich, das ist auch mit Sponsoren, das ist sehr, sehr wichtig für Sponsoren und Chemie braucht diese kleinen Sponsoren. Und ja, also ich sehe nur Positives in Live-Übertragung von Chemie-Spielen, aber ja, es gibt natürlich das Problem mit den Anstoßzeiten, aber das ist zumindest meiner Meinung nach liegt nicht das Problem nicht bei der Live-Übertragung selbst. Ich bin 100% dafür, für Live-Übertragungen.
Ja, also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es irgendwie, also viele Zuschauer wegnimmt, wenn das im MDR übertragen wird. Weil, also ganz ehrlich, im Fernsehen, also ich meine, du musst ja notgedrungen machen, aber im Fernsehen ist es halt einfach auch teilweise echt schwer erträglich, wenn man sich die Regionalliga anguckt. Also ich habe ja am ersten Spieltag ganz viel geguckt, aber aus Sport und jetzt am Wochenende nur die zweite Halbzeit vom Ortsrivalen gegen Karl Zeiss und habe mich dann auch danach geärgert. Also ich lieber, hätte lieber Olympia geguckt.
Ja, cool.
So, machen wir hier einen Deckel auf die Folge drauf und machen noch unsere Medientipps. Wer will anfangen?
Ja, fang du an.
Ja, also ja. Ja, wir haben das schon vorher besprochen, ja, dass Jonas und ich wollten beide eigentlich die gleiche Zeitschrift empfehlen. Aber ja, es gab dort eigentlich viel zu lesen, viel Lektüre. So. Ja, so. Es geht um Zeitspielmagazin, fast wie immer eigentlich, dass der, aber ja, diese richtige Magazin für Fußballzeitgeschichte. Und ja, die letzte Nummer ging vor allem so, zum Beispiel das Hauptthema war Jugoslawien 91, Land zwischen Himmel und Öle. Aber es gab dort auch viele andere spannende Themen und ich wollte vor allem so zwei Themen am Ende so bei der Rubrik International. So, es gab zwei Sachen. Ein Thema, die uns schon beschäftigt, so, das ist der Frauenfußball. Diesmal natürlich nicht in Leutsch, sondern in Belgien und in Europa, überall über Belgien als Fallstudie. So, ich denke, das ist ein sehr, sehr lesenswerter Beitrag. Und ja, auch das Thema Phoenix Trophy, so wie das man damals gesagt genannt habe, so Super League der Fan und Clubs, aber natürlich Clubs, aber natürlich kein Super League, sondern ich finde das ein sehr interessanter Wettkampf so zwischen sechs Vereinen aus ganz Europa, unter anderem auch HFC Falke, den ich persönlich kenne, so über Beitar Nordia Jerusalem, unser Testgegner vor Anfang Juli. Und ja, ich finde das einfach ganz toll, dass es gibt immer noch auch solche, nicht immer noch eigentlich neue internationale Wettbewerbe wie dieses Trophäe. Und ja, das ist auch so eine Alternative zu was wir immer in Sachen modernen Fußball sehen. So, ich bin auf jeden Fall dafür, auch wenn das nichts mit Chemie zu tun hat, aber ich finde das einfach geil, dass es gibt solche Sachen in unserem Fußball.
Da würde ich mich mal dranhängen. Und, genau, ich wollte auch das Zeitspielmagazin empfehlen. Eigentlich eher so eher wegen der Titelstory. Also ich bin noch nicht ganz durch mit dem Heft, aber dieses Text über Jugoslawien und das Jahr 1991, die ich bisher da gelesen habe, waren sehr, sehr gut. Und dazu passend hätte ich nämlich auch eine Podcast-Empfehlung, wenn sich nämlich, weil der Podcast heißt Baller Baller Balkan und das machen zwei Journalisten, Daniel Majic und Christo Lazarevic, die relativ pointiert, satirisch, aber auch sehr inhaltsreich über den Balkan reden. Und da gibt es auch zum Beispiel mehrere Folgen auch über den Fußball. Und gerade aktuell haben die ihre 50. Folge und machen da so eine dreiteilige, also die ersten zwei Teile sind raus, wo sie die Geschichte Jugoslawiens kurz zusammenfassen. Voll gut gemacht, finde ich. Also wenn ich mit dem Thema ein bisschen befassen möchte. Und keine Zeitschrift, also wer nicht die beste deutsche Fußballfachzeitschrift kaufen möchte, das ist das Zeitspielmagazin, kann sich auch diesen Podcast anhören und vielleicht danach das Heft kaufen. Weil das Thema ist halt immer komplex und sehr, sehr spannend. Und ja, das ist Zeitspielmagazin ist immer zu empfehlen. Genau. Martin.
Ja, danke euch erstmal für die Tipps. Ich habe tatsächlich in letzter Zeit nur die Tipps konsumiert, die hier im Podcast so genannt wurden und irgendwie nichts zusätzlich. Tatsächlich ist mein Tipp deswegen auch ganz fernab des Fußballs und ist ein Buch, was ich aktuell lese, Deutschland 2050 heißt das. Ist auch eine Spiegel-Bestsellerliste mittlerweile. Und da geht es darum, dieses Thema des Klimawandels, was ja aktuell auch wieder, nicht zuletzt Hochwasser in den westlichen Bundesländern, wir haben vorhin ganz kurz drüber gesprochen, wir haben aktuell wieder Waldbrände im Mittelmeerraum, Hitzewellen in Nordamerika, Hunger in Madagaskar und so weiter und so fort, also Dürren, muss ich jetzt nicht alles wiederholen. Auf jeden Fall ist das Buch ganz spannend, weil es irgendwie dieses Thema so herholt, aus einem abstrakten Raum her und heißt irgendwie, was bedeutet das eigentlich für uns? Es ist ja immer alles sehr abstrakt, man hört so 1,5 Grad und dieses und was hat das jetzt eigentlich mit mir zu tun? Und die beiden Autoren haben das sehr cool, relativ kurzweilig, gut begründet, so aufgeführt in verschiedenen Aspekten, was ist mit Gesundheit, was ist mit Städten, was ist mit Lebensmittelsicherheit, mit Wasser und so weiter. Und kann ich nur empfehlen, weil das irgendwie doch nochmal sensibilisiert für dieses Thema. Es ist zwar sehr präsent und manchmal ist er vielleicht so ein Stück weit genervt davon, aber es ist halt einfach eine große Aufgabe und es ist mit Sicherheit auch eine Aufgabe, wo man ganz, ganz viel mitgestalten kann, um da entgegenzuwirken und das ist irgendwie ein ganz gutes Buch, was die Sache vor die Haustür holt. Und insofern heute mal kein Fußballtipp, sondern ein Tipp in diese Richtung. Genau, wer Bock hat, lest mal rein. Lohnt sich.
So, danke, Martin.
Exkurs Ende.
Wir sind von Berlinern längere Medientipps eigentlich gewohnt, von daher.
Achso, okay, gut. Ich bereite mich das nächste Mal besser vor.
Nee, also ganz ehrlich. Ja, danke euch beiden, dass ihr hier wart. Danke auch nochmal an Lochi und Bastian für deren Input.
Danke dir, Jonas, gute Moderation. Top Gegnervorbereitung. Ja, danke. Ich glaube, wir wissen jetzt mehr über Tasmania als die selber. Und ja, mal sehen, was rauskommt am Wochenende. Wir haben ja das erste Mal einen zerstückelten Spieltag nach diesem Spieltag, weil ja einige Mannschaften, Jena, Lok, ich weiß gar nicht, wer noch, Babelsberg, Rheinisch, BFC, im DFB-Pokal antreten. Ne?
Stimmt.
Ja. BFC gibt es übrigens, das vielleicht auch als kleine witzige Story, die haben doch tatsächlich, ich habe das nur gelesen, Tickets verkauft. Ja. Für 40 Euro kannst du da irgendwie eine Stunde vor das Funkspiel mit einem Namensspiel einfach bechern und nebenbei Fußball gucken. Also ja, für jedes Pandemie- und Sicherheitskonzept wie gemacht.
Starke Idee. Ja, dann viel Spaß euch in Berlin. Ja, genau. Ja, und wir hören uns bald wieder. Ja,
genau.
Und ja, schönen Abend. Schönen Abend. Danke.
Danke. Danke. Danke. Danke. Danke. Danke. Danke. Danke.